Mit Maske und so ein Ding, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, gut. Herzlich willkommen zur Bibelstunde an diesem schönen Sonntagnachmittag. Unter besonderen Bedingungen haben wir jetzt ja eigentlich schon lange. Aber heute ist so, dass wir den Mundschutz die ganze Zeit auflassen müssen. Sonst durft man es ja immer abnehmen, wenn man sitzt. Und dass wir nicht singen dürfen. Aber ich habe musikalische Leute dabei, die uns das trotzdem ganz schön machen. Und sie die Lieder dann im Herzen mitsingen können. Ja, dann möchte ich gleich noch sagen, dass nächsten Sonntag keine Bibelstunde ist, weil wir da unseren Mutterhaustag feiern. Da ist dann intern, schwesternintern hier und keine Bibelstunde. Und den Sonntag drauf, am 22.11., ist dann wieder nach dem heutigen Kenntnisstand wieder Bibelstunde mit Schwester Anne Rentschler. Ja. Dann würde ich jetzt gerne mit einem Gebet beginnen. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du jetzt da bist und dass du zu uns reden möchtest. Danke, dass dir das ein ganz wichtiges Anliegen ist, mit uns im Gespräch zu sein und dass du mit uns reden möchtest. Und wir möchten das jetzt von dir erwarten in dieser Stunde, wo wir hier zusammen sind, dass du zu uns redest, zu unserem Herzen. Ich danke dir, dass du weißt, was wir mitgebracht haben in der vergangenen Woche, was wir an Sorgen mitgebracht haben, an ungeklärten Dingen, an Nöten und Schwierigkeiten. Aber danke, Herr, dass wir das bei dir abgeben dürfen und dass du genau in diese Situation hineinsprechen willst. In unsere Sorgen, in unsere Belastungen, in unsere Schwierigkeiten. Ich danke dir, dass du der lebendige Gott da bist. Amen. Das ist doch gut zu wissen. Und dass er jetzt auch hier ist. Wir dürfen auch den Psalm nicht miteinander beten, aber ich lese jetzt den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich begrüße auch diejenigen, die das später nachhören. Auf der Homepage kann man nämlich die Bibelstunden nachhören, aber die haben halt dieses Musikerlebnis nicht. Das haben nur wir. Und es ist schön, dass wir das heute haben. Jetzt hören wir noch ein Lied, Bleibend ist deine Treue. Ja, Gottes Treue ist heute sozusagen unser Thema, beziehungsweise der Monatsspruch des Oktobers. Der hat mich sehr angesprochen und hat mich immer wieder damit auseinandergesetzt, weil wir einen Kalender haben im Flur, wo die Monatssprüche drinstehen. Und irgendwie ist der bei mir besonders angekommen oder hat mein Denken besonders angeregt. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Ich möchte Sie gerne hineinnehmen in die Gedanken, die ich mir zu diesem Vers gemacht habe, der in Jeremia 29, 7 steht. Es ist ein großer Auftrag, den Gott gibt seinem Volk in einer aussichtslosen Lage. Und wir schauen uns an, wann hat es Gott zu wem gesagt? Und die zweite Frage, was ist denn unser Auftrag in unserer momentanen, so besonderen Lage? Und der dritte Gedanke, wie können wir dieses Ziel erreichen? Also, ein Auftrag in schwieriger Zeit. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Also, das steht in einem Brief, den der Jeremia an die Weggeführten aus dem Volk Israel, die Verschleppten nach Babel geschrieben hat. Also ein Brief in eine ganz besondere Lage, in eine ziemlich aussichtslose Lage. Stellen wir uns die Situation mal vor Augen. Die wunderschöne Stadt Davids, Jerusalem, mit dem Tempel, der ja von Salomon erbaut wurde über mehrere Jahre, ein herrliches Gebäude, in dem unglaubliche Schätze verbaut und gelagert waren. Wie viel Gold und Silber, das können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel das war, was da beschrieben wird. Der Tempel, der das sichtbare Symbol für Gottes Gegenwart war, Gottes Wohnstätte war, das sichtbare Wohnstätte unter den Menschen, unter seinem Volk. Und der ist völlig zerstört und ausgeraubt. Genauso der Palast, der wunderschöne Palast, den David sich gebaut hatte, da waren auch viele Schätze drin verbaut. Und auch er wurde von dem chaldäischen Nebukadnezar durch die Feinde zerstört und alles beraubt. Unzählige Menschen kamen in Jerusalem auf grausamste Art ums Leben. Die Gebildeten, von denen sich die Feinde einen Gewinn, eine Unterstützung, einen Nutzen erhofften, die waren als Gefangene ins Feindesland verschleppt worden. Und die Ärmsten des Volkes, mit diesen die Feinde nichts anfangen konnten oder wollten, die haben sie dort gelassen, in einer völlig zerstörten Stadt. Und unter ihnen war auch der Prophet Jeremia. Der wurde nicht mit verschleppt nach Babylon. Zu ihm hat Gott immer wieder geredet und er hat immer wieder Briefe an die Exulanten geschrieben. Ein Brief in eine trostlose Situation. Wie schrecklich und aussichtslos war das alles. Welch grausame Bilder hatten die Menschen in ihrem Kopf? Welche Verzweiflung in ihrem Herzen, wie verstört und vielleicht auch wütend, wie hilflos, wie schutzlos waren die Menschen, sowohl die, die weggeschleppt waren, als auch die, die im zerstörten Jerusalem zurückgeblieben waren. Ich nehme an, sie alle wussten oder hatten mindestens eine Ahnung davon, dass das, was sie gerade erlebten, eine Konsequenz ihres Verhaltens war. Nein, nicht ihres Verhaltens, ihrer Herzenshaltung. Denn das Verhalten kommt ja, entsteht aus unserer Herzenshaltung. Also ihre Herzenshaltung war verkehrt, hatte sie in die Irre geleitet, von Gott weggetrieben. Als ich den Zusammenhang las, ist mir nochmal manches so aufgeleuchtet, wie wir durchs ganze Alte Testament einen roten Faden erkennen von Gottes Liebe zu seinem Volk und wie sehr er sich wünscht, dass er von seinem Volk ernst genommen wird, dass sein Volk erkennt, was es für eine Chance ist, auf sein Wort zu hören und danach zu leben, dass das das Beste ist, was ihnen passieren kann. In einer Abhängigkeit von ihrem Schöpfer zu leben, das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Und sie haben diese Chance nicht erkannt. Sie haben das nicht geglaubt. Sie wollten ihre eigenen Wege gehen, ihrer eigenen Logik folgen, ihre eigenen Dinge ausprobieren. Und so war das Volk über Generationen, vor allem durch die Könige, die das Land regierten, von Gott immer weiter weggedriftet, sich entfernt. Und sie haben sich aus Gottes Abhängigkeit gelöst und sich in andere Abhängigkeiten begeben. Es wird ja sehr eindrücklich geschildert in der Bibel, dass der Mensch beides in sich trägt und die Möglichkeit hat, zwischen beidem zu entscheiden, entweder zum Vertrauen Gott gegenüber und seinem Wort oder zum Misstrauen. Sollte Gott gesagt haben, beides liegt in uns. Und der Mensch hat die Freiheit, immer wieder neu zwischen beidem zu entscheiden. Und je nachdem, ob sie vertrauen oder misstrauen, entstehen Folgen. Entstehen Verhaltensweisen, die wiederum Konsequenzen haben. Und dass nun König Nebukadnezar, der Feind Israels, 597 vor Christus, Jerusalem belagert hat, alles zerstört hat und sie weggeführt hat, war eine solche Konsequenz. Und es hat mich sehr getröstet, dass Gott ihnen einen Brief schickt. Das zeigt nämlich, Gott hat weiterhin Interesse an ihnen. Wenn das Ganze eine Strafe wäre für ihr Fehlverhalten, dann würde Gott hier nicht mehr anknüpfen. Dann würde er sagen, also ich habe es jetzt lang genug mit euch probiert, jetzt ist wirklich mal zappenduster, jetzt ist einfach mal aus, Ende der Fahnenstange, Schluss, Punkt. Mir ist in der pädagogischen Arbeit das eigentlich erst so richtig aufgegangen, was der Unterschied zwischen einer Konsequenz und einer Strafe ist. Es kann dieselbe Maßnahme sein. Also im Pädagogischen sind häufig so Maßnahmen. Also wenn du jetzt nicht zuhörst, dann setz dich vor die Türe. Weil du störst hier gerade oder so. Das kann eine Strafe, wenn du jetzt nicht aufhörst, jetzt hast du verspielt, jetzt gehst raus. Das wäre für mich eine Strafe. Wenn ich aber zu dem Kind oder zu dem Schüler sage, du, ich glaube, dir fällt es gerade zu schwer, hier still zu sitzen, zuzuhören, und du lenkst uns alle ab. Ich glaube, es wäre besser, du gehst jetzt mal raus und beruhigst dich ein bisschen, klärst dich und wenn du fertig bist damit, kommst du wieder rein, wenn du wieder zuhören kannst. Ist dasselbe Ding, aber was ist der Unterschied? Die Einstellung desjenigen, der das anordnet, ist eine völlig andere. Hinter einer Strafe, da steht Macht. Ich habe hier das Sagen und du gehst jetzt raus. Und das ist häufig herabsetzend, entwürdigend, verletzend, zerstörerisch. Eine Konsequenz spricht jemand aus, der den anderen wohlwollend sieht. Der sieht, das, was der macht, ist nicht gut. Das ist verkehrt. Aber ich möchte ihm eine Chance geben, sich zu korrigieren, sein Ziel zu verändern, sein Verhalten zu überdenken, sich auf was anderes einzulassen, sich auf eine Zielkorrektur einzulassen. Und dazu braucht man immer einen Weg. Ja? Man kann das häufig nicht, wir erwarten ja manchmal von Kindern, jetzt bist du sofort still, jetzt. Dann haben sie auch schon gemerkt, dass es nicht funktioniert. Das Kind braucht einen Weg, sich wieder zu beruhigen, mit der Sache, mit dem es gerade nicht einverstanden ist, zurechtzukommen. Und so geht es uns doch auch. Wir können nicht einfach ganz schnell umschalten und sofort was anderes denken und uns anders verhalten, sondern wir brauchen genauso einen Weg. Und diesen Weg, sich mit sich selber, mit seinem Verhalten, mit seiner Gesinnung auseinanderzusetzen und zu korrigieren. Das ist die Konsequenz, aus der Konsequenz lernen. Ja? Wenn unserem falschen Verhalten eine Konsequenz folgt und ich dann zur Besinnung komme und ins Nachdenken komme, ich einen Weg habe, dass ich erkennen kann, was genau ist eigentlich verkehrt gewesen? Wo genau liegt eigentlich der Hase im Pfeffer? Es ist ja nicht nur mit einer Verhaltensänderung getan. Also es ist verkehrt, sag ich mal, neidisch zu sein. Also bin ich halt nicht mehr neidisch. Hat bei Ihnen das funktioniert? Bei mir nicht. Ich kann mir das zwar vornehmen, aber der Neid, der kommt ja trotzdem immer wieder. Und ein Verhalten aus dem Neid. Und dann spüre ich manchmal so eine Konsequenz und kann dann merken, aha, das war nicht richtig, es hat mir nicht gut getan, neidisch zu sein. Aber wie ändere ich denn dann das? Meistens nicht dadurch, dass ich mir einfach vornehme, ab jetzt bin ich nicht mehr neidisch. sondern muss sich in unserem Herzen was anders ändern. Zurück zu unserem Volk Israel, zu denen, die im Exil sind. Die haben von Gott jetzt eine Chance bekommen, sich zu ändern. Und dass es eine Konsequenz ist, das zeigt mir nämlich, und keine Strafe ist, das zeigt mir dieser Brief, den Jeremia schreibt. Der sagt nämlich aus, dass Gott wieder mit ihnen spricht. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die von Jerusalem nach Babel, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Dann kommt noch eine Warnung, dass sie sich nicht an irgendwelche Propheten, die ihnen Hoffnung machen und sagen, ja, so ist das alles gar nicht, dass sie sich davon nicht irritieren lassen. Und dann, so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Oder dass ich euch Hoffnung und Zukunft gebe. Was für ein Versprechen gibt Gott dem Volk in solch eine aussichtslose Lage. Er hat sie wegführen lassen. Er hat sie Konsequenzen spüren lassen. Aber er redet wieder mit ihnen. Und er zeigt ihnen eine Perspektive auf. Er gibt ihnen erstens einen Auftrag, Suche der Stadt Bestes. Er gibt ihnen eine zeitliche Begrenzung, 70 Jahre, ganz schön lange, ein ganzes Menschenleben. Und er gibt ihnen wieder ein Ziel und Hoffnung. Ihr werdet weggeführt werden, ihr dürft wieder zurück. Und ich habe Gedanken des Friedens mit euch und nicht des Leides. Ich gebe euch Hoffnung und Zukunft. Was für Worte in eine Situation hinein, wo das Volk eine bittere Konsequenz tragen muss. Hoffnung. Es geht, ich mache weiter mit euch. Es ist eben nicht das Ende der Fahnenstange. Ich mache weiter mit euch. Und ich habe einen Auftrag für die Zeit, wo ihr dort im Exil seid. In einer aussichtslosen Lage habe ich einen Auftrag für euch. Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Was für ein Gott. Der zu ihnen sagt nach dieser Situation, ich brauche euch. Ich möchte, dass ihr einen Auftrag in eurer Stadt wahrnehmt, nämlich das Beste für eure Stadt zu suchen. Ich möchte, dass ihr dort Salz und Licht seid. Wisst ihr, Gott hätte es eigentlich ohne das Volk viel besser hinkriegt, dass irgendjemand erkennt, dass er Gott ist. Und er sagt ihnen aber, ich will euch gebrauchen. Ich habe einen Auftrag mit euch, für euch. Und damit gibt er ihnen doch ihre Würde auch wieder zurück. Wir haben es verspielt, wir haben Mist gebaut. Aber Strafe ist meistens entwürdigend, eine Konsequenz nicht. Die Konsequenz lässt die Würde und setzt nicht den Wert herab. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Ich denke, der Auftrag gilt auch uns. Ein Auftrag für uns in einer besonderen Situation, in der wir alle leben. Wir ahnen so ein bisschen was, nur andeutungsweise, von dem, was das Volk so erlebt hat. Also nichts ist mehr halt, wie es vorher war, gell? Und wir sehnen uns alle zurück, das alte Leben. Also, dass man mal wieder die besuchen kann, dass man mal wieder in Gemeinde kann, dass man mal wieder singen kann, dass man sich mal wieder gescheit begrüßen kann, dass man, danach sehnen wir uns alle, dass das Leben irgendwo wieder normaler weitergeht. Und das geht aber nicht. Und neulich hat eine Kollegin gesagt, wenn ich wüsste, nächstes Jahr ist vorbei, dann würde man sagen, okay, komm, reiset uns zusammen und dann durch und dann feiern wir aber ein Fest. Aber keiner weiß halt, wie lange es geht. Und ich fand das so interessant, 70 Jahre. Meine Güte, das ist eine lange Zeit. Also ich hoffe ja nicht, dass wir Corona-Zustände haben, 70 Jahre lang mit Maske da sitzen müssen und nicht singen dürfen und so weiter. Es ist eine Zeitspanne. Wir wissen im Moment nicht, wann diese Zeitspanne aufhört und das macht es uns auch ein bisschen schwer. Aber der Auftrag gilt trotzdem. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Und ich habe mir so überlegt, was bedeutet das in Corona-Zeiten? Gell, so vieles kann ja gar nicht mehr stattfinden. Was hat eine gut funktionierende Gemeinde Jesu für eine Bedeutung für eine Stadt? Wir haben viele Angebote, wir prägen die Jugendlichen, die Kinder, nicht alle, aber mindestens einen Teil. Wir können Frauenfrühstück machen, wir können Leute einladen, wir können Bibelstunden machen, das Wort verkündigen. Haben wir jetzt alles nimmer? Ja, wie können wir denn dann der Stadt Bestes suchen? Hier steht und betet für sie. Also das kann man zum Glück auch in kleinen Gruppen, das kann man sogar alleine. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir fällt es auch ganz schön schwer, alleine, mindestens regelmäßig, für die Stadt zu beten. Und deswegen habe ich mich dem Stadtgebet in Ludwigsburg, in der Stadt, in der ich lebe, angeschlossen. Da treffen wir uns einmal im Monat und wir beten eben mit Christen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden, das ist auch sehr bereichernd, eben für die Regierenden in der Stadt, für den Bürgermeister, den Gemeinderat. Wir beten für die Vereine, Behörden, für die Polizei, für alles, was so einfach zur Stadt gehört. Und das ist mir ein wichtiger Auftrag geworden, für sie zu beten. Und übrigens wiederholt es der Paulus ja auch in dem Timotheusbrief, da schreibt er, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung und Verantwortung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also für die Stadt zu beten, ist ein Auftrag, der uns gegeben ist. Aber vor diesem und, das heißt ja, suche der Stadt Bestes und betet für sie. Also vor dem und gibt es offensichtlich auch noch was. Was gibt es denn vor dem und? Das, was ich vorher genannt habe, was Kirchengemeinden wahrnehmen, was wir als Christen wahrnehmen, uns in der Jugendarbeit zu engagieren oder im Kirchengemeinderat oder im Stadtrat, in einem Verein, sich mit Nachbarn zu treffen, Besuche im Altenheim zu machen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und mit all dem suchen wir der Stadt Bestes. Ja, und jetzt ist es aber auch nicht mehr so einfach möglich. Aktivitäten abgesagt. Und ich habe mir so gedacht, dann kommt es eigentlich umso mehr auf unser Leben an. Nicht so sehr, was wir tun, sondern wie wir leben, wie wir einkaufen gehen, wie wir an unseren Nachbarn vorbeigehen. Alle sind angespannt, alle sind in Angst, verunsichert. Und wenn ich jetzt auch in Angst bin und verunsichert bin, dann kann man sich vorstellen, wie Begegnungen so ablaufen. Und das erleben wir ja auch oft. Also, was wir sind, wie wir leben, ist, denke ich, jetzt in Corona-Zeiten ganz schön wichtig geworden. Ob wir zuversichtlich sein können, ob wir uns geborgen und sicher fühlen oder ob wir auch von der Angst und der Unsicherheit geleitet sind, das wirkt sich aus, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir den Nachbarn begegnen. Und für mich war das ein richtiges Aha-Erlebnis, hier zu lesen, dass Gott sagt, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende oder dass ich euch gebe Hoffnung und Zukunft. Also, wenn das mein Gott ist, was bin ich dann oder wie kann ich dann sein? Dieser Zusammenhang ist mir da jetzt richtig aufgegangen. Wenn mein Gott nicht das Leid will, nicht mein Unglück, steht in einer Übersetzung, sondern mein Glück, wer bin ich denn dann? Dann bin ich eingehüllt in einen Frieden. Dann bin ich nicht preisgegeben. Wenn mein Gott Hoffnung und Zukunft hat für mich, dann muss ich mich nicht von der Angst treiben lassen. Dann ist mir möglich zu vertrauen und zuversichtlich und getrost zu sein. Auch wenn ich nicht weiß, wie alles wird. Und das hat mich motiviert, nochmal in der Bibel nachzugucken, wie stellt sich denn Gott uns vor und was hat das für eine Bedeutung für mich? Wie wirkt sich das auf mich aus? Bevor wir da dran gehen, hören wir noch ein Lied, das den Gedanke einleitet. Welch ein Freund ist unser Jesus? Also das Bild des Freundes. Die Bibel benutzt ja ganz viele Bilder, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und es ist ja immer noch mal die Frage, ob dieser Gott auch mein Gott ist. Also wenn mein Gott mein Freund ist, wer bin ich denn dann? Was würden Sie vorschlagen? Was haben Sie für eine Idee? Auch mit Maske ist das ganz schwierig, gell? Merke ich gerade, ja. Schade. Also, so, dann bin ich Freund. Habe ich es richtig verstanden? Irgendwo kam es her. Dann bin ich sein Freund. Also, ich kann Gottes Freund sein. Was ist mir dann möglich, wenn Gott mein Freund ist? Genau, ich kann alles mit ihm bereden. Ich habe einen Vertrauten, gell? Einer, der auf Augenhöhe mit mir steht und mit dem ich vertrauensvoll reden kann. Einer, vor dem ich mich nicht fürchten muss, der nicht willkürlich mit mir umgeht. Und wenn er mein Freund ist, ja, dann bin ich auch nicht allein. Dann habe ich immer jemand. Dann ist keine Situation, die ich alleine bewältigen muss. Und dann bin ich auch in der Pandemie nicht einsam, weil er da ist. Natürlich ist es gut, man hat auch ab und zu mal Menschen, keine Frage. Aber ich bin nicht allein, ich bin nicht einsam. Ich muss diese Situation nicht alleine bewältigen, wenn Gott mein Freund ist. Ist mir das möglich, mit ihm zu reden? Was ist mir noch möglich, wenn er mein Freund ist? Ja, vom Freund kann ich Hilfe erwarten. Unterstützung, das sind Freunde, die mich heute unterstützen. Von Freunden kann ich das, die kann ich fragen. Und die unterstützen mich. Und wozu bin ich denn motiviert, wenn Gott mein Freund ist? Ja, im Gespräch mit ihm zu sein, oder? Mit ihm zu telefonieren. Mit Freunden will man doch reden, da will man doch Begegnung, da will man den anderen doch sehen. Und wenn er mein Freund ist, dann bin ich dazu motiviert, mit ihm reden zu wollen, mit ihm Zeit zu verbringen. Also, die Fragen, wer ist mein Gott? Und wer bin ich denn dann? Und was ist mir dann möglich? Und wozu motiviert mich das? Diese vier Fragen, die bin ich mal so ein bisschen durchgegangen und die hat, es war ein richtiges Erlebnis. So nochmal biblische Aussagen oder Bilder von Gott anzuschauen. Wollen wir das mal, wir machen das nochmal an zwei, drei Beispielen. Ganz bekanntes Bild ist ja der Hirte, ja? Der Herr ist mein Hirte. Ja, wer bin ich denn dann, wenn er der Hirte ist? Das Schaf, da sind wir uns alle einig, ja. Und was ist dem Schaf möglich? Ein Schaf, das einen guten Hirte hat, was ist dem möglich? Lauter bitte. Freuen. Folgen, genau, ich kann ihm folgen. Da ist einer, der mir Wegweisung gibt, der vor mir hergeht, dem ich folgen kann. Und ich weiß, ich bin versorgt. Also ist es mir möglich zu vertrauen. Mir ist es möglich, hinterherzugehen. Mir ist es möglich, zu vertrauen, dass der mich nicht in die Irre führt. Und mir ist es möglich, zu vertrauen, dass er mich versorgt. dass ich in schwierigen Situationen nicht alleine bin, denn sein Stecken und Stab, was tun die? Genau, die trösten mich. Und wenn er mein Hirte ist, dann kann ich doch vertrauensvoll dem Psalm 23 beten oder dem Psalm 121, wie wir es vorher gemacht haben. Wozu motiviert mich das? Wenn er mein Hirte ist und ich das Schaf, wozu bin ich dann motiviert? Ja, ich will zu ihm gehören, ich will in Rufnähe bleiben, ich will bei ihm bleiben, ich will dafür sorgen, dass der mich immer sieht, dass ich präsent bin. Ja, dass ich mich nicht verstecke vor ihm, sondern dass ich bei ihm bleibe. Dazu bin ich motiviert, dass ich ihn von ganzem Herzen suche. Das ist doch das Ziel, das Gott aus seinem Volk im Exil gegeben hat. Ihr sollt mich von ganzem Herzen suchen. Das ist überhaupt das Ziel, das Gott mit uns hat. Ihr sollt mich von ganzem Herzen suchen. Ja, wenn er mein Hirte ist, dann suche ich ihn doch von ganzem Herzen, weil ich weiß, da bin ich gut versorgt. Ja, machen wir das nochmal mit einem anderen Bild, was in den Psalmen auch vorkommt und mir in der letzten Zeit immer wieder so begegnet ist. Er ist meine Burg, meine sichere Burg. Psalm 191, gell? Und mein Fels, auf dem ich stehe, mein sicherer Fels, auf dem ich stehe. Wer bin ich denn dann, wenn mein Gott eine Burg ist? Wer bin ich dann? Dann bin ich geborgen. Ich bin ein Geschützter oder eine Geschützte. Da können die Pfeile fliegen um die Burg. Ich höre sie genau. Aber ich bin geborgen. Oder wenn er mein Fels ist, wer bin ich dann? Einer, der einen sicheren Stand hat, oder? Auf einem Fels habe ich doch einen sicheren Stand. Und was ist mir dann möglich, wenn ich eine Burg habe, wenn ich einen Fels habe, wo ich sicher bin? Was ist mir dann möglich? Ich kann auch wieder zuversichtlich sein. Ich muss mich nicht fürchten. Ich bin geborgen. Ja? Ich kann hoffnungsvoll sein. Ich bin nicht ausgeliefert. Ich bin nicht den Pfeilen ausgeliefert, die andere auf mich schießen oder die mein Inneres auf mich schießt. Oder der Neid, der mich zerfrisst. Ich bin dem nicht ausgeliefert. Wir dürfen jetzt ein paar Bilder sehen und Musik hören, damit sich das so richtig gut in uns einprägt. Das wirkt sich auf unser Leben. Das wirkt sich aus auf unser Leben. Auf das, wie wir leben in unserer Stadt, in unserem Umfeld. Wer mein Gott ist und wer ich dann bin. Was mir dann möglich ist. Wozu ich motiviert bin. Ich möchte Sie einladen, noch weitere Entdeckungen so zu machen in Ihrer Bibel. Mal über Bilder, jeder von uns hat ja so Lieblingsbilder aus der Bibel. Was ist denn Ihr Lieblingsbild für Gott? Was Ihnen Gott so erschließt? Und sich da mal mit diesen Fragen das nochmal klar machen. Wenn er das ist, wer bin ich denn dann? Was ist mir dann möglich? Wozu bin ich motiviert? Ich habe gemerkt, dass dadurch eine ganz große Freude in mein Herz kam, mir das klar zu machen. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Freude auch in Ihnen aufleuchtet. Und dass diese Freude sich dann auswirkt. Denn wenn das so ist, was wir jetzt geredet haben, was wir festgestellt haben, dann können wir doch zuversichtlich jetzt diese Bibelstunde verlassen und uns dem Alltag wieder stellen. Wir sind nicht allein. Ich möchte noch beten. Vater, es tut so gut, uns vor Augen zu halten, wer du bist und wer wir sind. Hilf uns, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass wir uns nicht so gefangen nehmen lassen von unseren Situationen, von unseren Schwierigkeiten, von unserem Umfeld, dass wir das völlig vergessen und dass wir gefangen sind in der Not, im Leid, in den Belastungen. Hilf uns, dass wir immer wieder den Blick auf dich frei bekommen und uns klar machen, wer du für uns in dieser Situation bist und was uns dann möglich ist. Danke, dass du uns durch unseren Alltag begleitest und wir mit dir da durchgehen dürfen. Ich bin gespannt, wie du uns das in dieser Woche deutlich machst und wie du uns durch diese Woche begleiten wirst. Ich vertraue dir. Amen. Und wir sind von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich möchte noch Sie mit einem Segen entlassen in die neue Woche und in den restlichen Tag. Der Gott, der vor dir hergeht, weil er das Ziel schon kennt, der Gott, der sich verbrüdert und dich beim Namen nennt, der Gott, der dich noch auffängt, auch wenn du im Fallen bist, dieser Gott segne dich. Der Gott, der sich erniedrigt, weil ihn dein Schmerz bewegt, der Gott, der seine Flügel voll Liebe um dich legt, der Gott, der dich nicht aufgibt, wenn du den Weg verlierst, dieser Gott segne dich. Amen. Einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Thank you.